Ja, guten Morgen jetzt auch nochmal so als Pastor. Ich darf ja hier Pastor sein. Anselm Stiel ist mein Name, wer zum ersten Mal hier ist. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was eigentlich die Kinder so sagen, wenn man sie fragt, warum gehst du zur Schule? Und die Antwort, die dann auch kam, mit der ich auch gerechnet habe, ist ja, um was zu lernen. Ne? Und das ist ja auch der Sinn von Schule. Und trotzdem finde ich, dass da so viel mehr passiert eigentlich, dass man zur Schule geht und eigentlich dort einen Teil des Lebens verbringt und des Aufwachsens und des Reifens und viel mehr als einfach nur lernen. Und dieses Wozu, das hat mich so in eine Frage reingebracht, wozu machen wir das eigentlich? Wozu eigentlich im Glauben dieses oder jenes tun? Es gibt ja in der Bibel, wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß das, da gibt es ja viele Dinge, die wir tun sollten vielleicht, zu denen wir ermutigt werden oder ermahnt werden oder was auch immer. Und ich frage dann mich manchmal, ja, und was ist das Wozu? Also was ist so das größere Bild? Und es gibt da eine Antwort drauf in der Bibel, es gibt da verschiedene Antworten und eine Antwort, über die möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken, was so das große Ganze ist, die ganz große Vision. Und da gibt es einen Vers im Alten Testament, aus dem dritten Buch Mose, wir gehen so richtig in die Mitte rein des fünf Mose-Buches, also des Pentateuchs, das ist ja die zentrale, die wichtigste Schrift, Heilige Schrift für die Juden. Und genau in die Mitte rein, da ist das Heiligkeitsgesetz und da steht der Satz, da sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann wird aufgezählt, was man deswegen alles machen soll. Dass man nicht einem Blinden was in den Weg stellen soll, dass man nicht über taube Leute lachen soll, steht da direkt im Kapitel daran, danach. Dass man so und so mit der Kleidung und dies und jenes und alles Mögliche. Und das heißt es irgendwie zu zeigen, dass man heilig ist. Und ich versuche zu verstehen, was bedeutet dieses Heiligsein, was meint Gott eigentlich damit, was meint die Bibel? Und ich finde dieses Wort heilig interessant, weil es so schillert und ich finde es auch oft nicht richtig klar, was meinen wir denn damit? Wir singen in den Liedern, wir werden es nachher auch singen, staunend singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Was hast du für ein Bild vor Augen, wenn du sagst, okay, Gott ist heilig? Ja, was kommt dir da so in den Sinn? Was meinen wir damit eigentlich? Und wenn Gott heilig ist, was heißt das, dass wir heilig sein sollen? Ist das was Unterschiedliches? Hat das was miteinander zu tun? Ein paar Gedanken dazu. Also was das eigentlich heißt, heilig? Und da gibt es erstmal unterschiedliche Antworten, merkt man, wenn man mal googelt oder wenn man die künstliche Intelligenz seines Vertrauens fragt oder so. Also, ja, unterschiedliche Antworten, ne? sagt die dann so. Also religiöse Bedeutung gibt es auf Gott bezogen, wenn wir sagen, du bist heilig, dann ist damit vielleicht so gemeint göttlich, transzendent, also ganz anders als wir, vielleicht übernatürlich strahlend. Ich denke so an unzugängliches Licht, was auch irgendwie so anders ist als ich, dass es gefährlich sein kann. Also was sagen wir, wenn wir sagen, Gott ist heilig? So dieses, vielleicht dieses übernatürlich Strahlende. Ich weiß nicht, was du für einen Blick hast, für ein Bild hast. Und dann gibt es eine moralische Bedeutung von heilig. Also heilig kann auch verwendet werden, um so eine Art Reinheit zu verdeutlichen, so eine Tugendhaftigkeit, ja. Tugendhaftigkeit, das kann bedeuten, dass eine Person oder auch eine Sache frei von Fehlern ist und frei von Sünde. Also da ist jemand heilig, ne? Okay, das ist ein Heiliger, der hat wahrscheinlich eine ganz weiße Weste, ne? So, ein Heiliger. Wow, was muss man eigentlich machen, um heilig gesprochen zu werden? Was sind das für Menschen? Da ist etwas vielleicht auch frei von Verunreinigungen. Und wenn ich jetzt mir den Vers vor Augen halte, ich bin heilig, sagt Gott, und deswegen sollt ihr heilig sein, wie kann ich das verstehen? Sagt Gott, ich bin übernatürlich und glänzend und strahlend und ganz anders als ihr, und deswegen sollt ihr moralisch rein sein? Oder was? Wie ist das gemeint? Was ist das Gleiche, wenn er sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein? Und man kann das so verstehen, ja, er ist ganz anders als wir und deswegen müssen wir irgendwie rein sein. Man kann das so verstehen und es gibt dafür gute Gründe. Ich möchte aber nochmal einen anderen Gedanken mit reinbringen und viele von euch wissen, dass heilig auch was damit zu tun hat, dass etwas abgesondert ist, ja, dass etwas abgegrenzt ist. Manchmal wird heilig verwendet, um eben zu sagen, hier ist etwas besonders unberührbar oder hier ist etwas nur für einen bestimmten Zweck gedacht. Es ist für ein bestimmtes Ritual gedacht und deswegen ist es reserviert und unantastbar. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr so habt mit Abendmahl und Abendmahlsgeschirr. Ich bin aufgewachsen in einer Baptistengemeinde und da stand vorne nach dem Abendmahl immer so standen die Brotreste. Und wir Kinder, wir saßen da immer so und wollten und wussten, vielleicht, wenn wir lange genug warten, bis genügend Leute draußen sind, dann können wir diese Brotreste essen. Aber nicht, wenn noch alle da sind, weil das ist was Besonderes. So, ne? Das ist auch irgendwie, ja, oder stell dir vor, wir würden unsere Abendmahlskelche, die wir hier haben, ja, wir würden die nehmen bei einer Geburtstagsfeier und da mal schön Schnaps draus trinken. Vielleicht sagt der eine, ja, ist doch kein Problem. Vielleicht sagen aber auch ein paar Leute, irgendwie komisch. Kann man das nicht anders machen? Ist das nicht irgendwie reserviert, so beiseite gestellt für einen bestimmten Zweck? Und so ist es gemeint in der Bibel. Und zwar heilig bedeutet beiseite gestellt für den Zweck des Gottesdienstes, also für die Begegnung mit Gott. Das, was heilig ist, was also geheiligt wurde, das ist nur für diesen einen Zweck. Deswegen ist der Tempel heilig. Deswegen gibt es einen besonders heiligen Raum im Tempel. Deswegen gibt es Tempelgeschirr, was geweiht ist, was nur dafür gebraucht werden kann. Und als das Tempelgeschirr geklaut und entweiht wurde, konnte man es dann, ja, es war eine ganz, ganz große Katastrophe, weil dieses für die Gottesbegegnung bestimmte Geschirr plötzlich für sonst was benutzt wurde. Also es gibt heilige Dinge, die sind für diese Begegnung mit Gott reserviert. Und es gibt einen Ort, der ist für diese Begegnung mit Gott reserviert im Alten Testament. Das Zelt der Begegnung. Da soll gebetet werden. Und Jesus kriegt den heiligen Zorn, als er merkt, dieser Ort der Begegnung mit Gott verkommt, ja, zu einem Marktplatz, zu einem Bahnhof oder so. Dann gibt es die Gegenstände, dann gibt es die Menschen, die reserviert sind, um diese Gottesdienste zu begleiten, die Priester im Alten Testament. Ein ganzer Stamm sozusagen ist beiseite gestellt, um zu sagen, ihr müsst nichts machen, ihr müsst nicht auf den Feldern arbeiten, so, ihr sollt nicht dies und das, auch wenn ihr das in eurer Privatzeit macht, aber das ist, ihr seid dafür da, dass das Volk Israel zu Gott kommen kann. Ihr seid das Gottesdienstpersonal. Das ist das, was ihr bekommt, das ist das. Ihr braucht kein extra Land oder sowas, das ist der Zweck für diesen Stamm. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist heilig, also kann ich das nur für die eine Sache nehmen, das ist ja eine ganz schöne Begrenzung. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel in eine Kirche gehen und da irgendeine wilde Party feiern. Ja, das ist ja eine Begrenzung, ist ja schade, ne? Ach Mensch, diese Begrenzung ist aber eigentlich eine Befreiung. Es bedeutet, dass dieser Mensch, der heilig ist im Alten Testament oder dieser Gegenstand, dass der frei ist für die eine Sache und dass der mit dem anderen nichts zu tun haben muss. Das ist eine Befreiung vom normalen Gebrauch. Und da ist eine Sache, ein Ort, ein Mensch und der ist gedacht für das Zusammensein mit Gott, für die Begegnung. Nur dafür, das heißt heilig sozusagen. Etwas ist befreit von allen anderen Dingen, nur für die eine Sache ausgesehen. Und wir denken mal kurz nach, ob das Sinn macht. Es gibt ja zum Beispiel den Begriff von der heiligen christlichen Kirche. Heißt das, dass sie moralisch rein ist und perfekt? Nein, es heißt, dass das die Gemeinschaft ist, die dafür gedacht ist, dass sie Gott begegnet und mit Gott ist und dass man bei ihr Gott begegnen kann. Ja, heilige Tage sind dafür gedacht, dass man da Gott begegnen kann. Die heilige Nacht ist die heilige Nacht, weil da Gott und Mensch zusammenkommen. Und heilige Menschen, die heilig gesprochen werden, ja, warum werden die das? Nicht, weil sie moralisch rein sind oder perfekt, sondern weil sie eine ganz große Nähe zu Gott in ihrem Leben zum Vorschein gebracht haben, weil sie aus dieser Nähe zu Gott, aus dieser Begegnung leben. Deswegen, das merkt man dann und sagt, Mensch, das ist doch jemand, der lebt irgendwie so ganz frei, nur für Gott. Und das wird dann anerkannt. Ja, was heißt das jetzt, wenn jetzt ein Volk, also wenn Menschen heilig sein sollen? Und was sagt das über Gott aus, wenn Gott sagt, ich bin heilig? Und wenn wir das mal so verstehen, ja, für die Beziehung beiseite genommen. Ich möchte es kurz so überlegen, was heißt das für Gott und was heißt das für Menschen? Und bei Gott habe ich gedacht, wenn Gott heilig ist, also wenn wir das mal so verstehen, stell dir vor, Gott ist ja für die Begegnung und für die Beziehung reserviert und nicht für irgendwelche andere Sachen. Ja, wenn Gott sagt, ich bin heilig und das meint mal das, dann bedeutet das, dass Gott nicht zu gebrauchen ist. Ja, versteh mich nicht falsch, das bedeutet, dass wenn wir Gott benutzen, dass ihm das nicht entspricht. Also wenn ich ihn nur benutze als ja, psychologische Krücke, als Beruhigungsmittel oder als Machtmittel, als Mittel zum Zweck, dann entspricht das Gott nicht, wenn ich Gott benutze. Es entheiligt ihn. Weil Gott nicht benutzt werden kann. Gott ist in sich und außer sich nur Beziehung und Begegnung. Ja, versuch mal das Bild so ein bisschen in dich aufzunehmen. Gott ist ganz und gar Beziehung und Begegnung. Wir haben in der Bibel das Bild von einem Gott, der von Anfang an irgendwie in mehreren Instanzen oder Personen da ist. Und dann schält sich so das Bild von einer Dreieinigkeit raus. Warum? Was ist das für eine Idee? Das ist die Dreieinigkeit, das ist dieser Tanz der Beziehung. Das macht deutlich, dass Gott in sich immer schon Begegnung und Beziehung ist. Immer wieder, kontinuierlich. Das ist so ein Tanz zwischen Ursprung. Wir haben den Ursprung, wo das Leben rauskommt, wo die Liebe rausfließt, belebt. Diese Liebe, die rettet und die belebt und eine persönliche Kraft, die das ganze Universum entfaltet und alles ist sehr persönlich, wie eigene Personen. Und diese Kraft entfaltet das Universum und verbindet alles, was ist, wie so mit Gravitationswellen der Liebe wieder zurück zum Ursprung und lässt darin den Menschen leben. Und dieser Tanz, dieser liebevolle Tanz, der entzieht sich dem Benutztwerden, der Kontrolle. Ja, du kannst das nicht benutzen, weil Gott hier Sehnsucht und Liebe des Menschen wecken will. Und da passiert was in Gott, was immer dynamisch hin und her geht. Immer die Liebe geht immer hin und her, die Begegnung geht immer hin und her. Wenn ihr lest, wie Jesus das beschreibt, wie er seine Nähe zu Gott beschreibt, dann merkt man, da ist immer Nähe, da ist immer Begegnung. Der Heilige Geist weist auf Jesus hin. Jesus wurde von Gott gezeugt. Der Heilige Geist kommt von Gott. Das ist immer ein Fließen, es ist ein Tanz. Es ist immer Beziehung. Und weil Gott so ist, weil Gott selber Beziehung ist, weil er, deswegen kann man sagen, er ist Liebe. In perfekter Weise. Das ist nicht einfach nur, ja, weil Gott ganz viel Liebe hat, sondern weil er schon in sich diese Beziehung ist. Und deswegen ist er nicht zu gebrauchen für irgendwelche egoistischen Bedürfnisse und Wünsche. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht macht es Sinn für dich, dieses Bild, was ich versuche zu zeichnen, von einem Gott, der so dynamisch in sich eine Liebe umherfließen lässt, wie so ein Kreistanz. Vielleicht macht das für dich Sinn, vielleicht denkst du auch, was will er denn jetzt eigentlich sagen, so ganz genau. Ist okay, was ich einfach mal festhalten möchte, Gott ist in sich Beziehung, ne? Also ist ein Hin und Her von Liebe. Und dann, ja, Gott lässt sie nicht gebrauchen. Und trotzdem ist es wahr, und das ist spannend, dass Gott genau das alles sein will. Weil Liebe gibt, deswegen gibt er das dem, der Gott sucht, dem Betenden. Und deswegen lässt Gott sich immer wieder auch auf meine Gebete ein. Und meine Gebete, die sind immer ein sowohl als auch von echter Sehnsucht und von egoistischen Motiven. Das sind meine Gebete. Und er lässt sich trotzdem immer wieder darauf ein und schenkt dem Betenden dann eben das Glück oder den Frieden oder die Unterstützung, die Krücke, die man gerade braucht, um gehen zu können, oder die Ruhe. Er schenkt das alles, weil diese Liebe sich gibt. Nicht, weil sie benutzt wird, sondern weil sie sich gibt und weil sie all das gibt dem Betenden, dem, der mit Sehnsucht sucht. Und trotzdem entzieht sich Gott wieder der Kontrolle, wieder dem, dass ich versuche, ihn zu benutzen. Er entzieht sich wieder und ist nicht greifbar. Ein Gott, der sich benutzen lassen würde, ja, wenn Gott sich benutzen lassen würde, dann würde er nur unsere Bequemlichkeit pflegen, erhalten. Also wenn Gott heilig ist in diesem Sinne, dann ist er nicht zu gebrauchen, sondern nur zu lieben. Wenn Gott heilig ist, dann hat er ein Herz für Beziehung. Dann ist sein Herz für Beziehung da. Und das erklärt, warum Gott Ungerechtigkeit und Missbrauch hasst. Warum Jesus es hasst, wenn Schwächere ausgegrenzt und missbraucht werden. Und warum Gott immer wieder für die eintritt, die entrechtet werden. Warum im Heiligkeitsgesetz die Tauben und Blinden und die Ausländer erwähnt werden. Deswegen, weil Gott es hasst, wenn Menschen entheiligt und entrechtet werden. Wenn Menschen nicht als Menschen, sondern nur als Mittel zum Zweck missbraucht werden. Wer das tut, der erweckt den Zorn Gottes. Weil Gott mit seinem ganzen Wesen dagegen steht, dass Menschen benutzt und missbraucht werden. Und sein Wesen ist Liebe, ist Beziehung, ist Begegnung, ist einander leben lassen, einander hochheben. Das tut die Dreieinigkeit in sich. Und deswegen hasst er es, wenn Menschen sich runterdrücken. Wer andere Menschen missbraucht und benutzt, der versucht, Gott gegen den Strich zu bürsten. Das wird nicht funktionieren. Wer das tut, der hat mit dem Schöpfer des Lebens zu rechnen. Und damit sind wir jetzt bei den Menschen. Also ich habe über Gott geredet. Wenn Gott heilig ist, dann ist er nicht zu gebrauchen, sondern nur zu lieben. Und dann hat er ein Herz für Beziehung, also für gelingende Beziehungen, in den Menschen aufblühen. Und jetzt sind wir bei den Menschen. Und wenn Menschen heilig sind, was heißt das? Ja, dann sind sie in ihrer Bestimmung für Gott bestimmt. Für die Beziehung mit Gott, für den Gottesdienst, also für das Zusammensein, für diese Begegnung. Und wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, dann heißt das nicht, pass auf, dass dir nicht diese ganzen Sachen passieren, du sollst moralisch rein sein, sondern dann heißt das, komm, sei frei für mich. Sei frei für die Begegnung mit mir. Komm, heilig, sei frei für die Begegnung mit mir. Dieser Aufruf zur Heiligkeit ist der große Ruf in die Freiheit. Das ist nichts anderes. Kann ja manchmal so rüberkommen, wenn man die Bibel liest, ach, wir sollen dies, wir sollen das. Das ist tatsächlich, der Ruf zur Heiligkeit ist der große Ruf in die Freiheit. Freiheit für Gott. Ich bin also anscheinend für den Gottesdienst, für die Beziehung mit Gott bestimmt. Und ich meine nicht hier diesen Gottesdienst, den wir hier feiern, sondern ich meine das, was Paulus sagt in Römer 12, wo er sagt, euer ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Gebt euch ihm hin mit euren Händen und mit euren Füßen, mit eurem Geist und mit eurem Körper, mit allem, was ihr tut. Gottesdienst, ja, frei sein für Gott. Und es gibt Kräfte und Mächte, die sehen das anders. Die finden nicht, dass der Mensch frei sein soll für Gott. Ich rede mal einfach von Menschen. Es gibt die, ich vereinfache mal grob, es gibt die Industrie-Tycoons, die Wirtschaftsbosse, die schon Mitte letzten Jahrhunderts, also im 20. Jahrhunderts, einen neuen Menschentyp ausgerufen haben und beschworen haben. Sie haben gesagt, wir müssen es schaffen, dass Menschen nicht mehr Bürger sind, die Bedürfnisse haben, sondern Konsumenten, die Wünsche haben. Und diese Wünsche nicht befriedigt werden. Also immer neue Wünsche und so werden sie zu Konsumenten. Diesen Plan gab es Mitte letzten Jahrhunderts und dieser Plan ist weitestgehend sehr gut aufgegangen. Dass wir als Konsumenten funktionieren. Das ist eine Entheiligung des Menschen. Der Mensch ist heilig, er ist für die Beziehung mit Gott gemacht. Und nicht dafür, Sachen in sich rein zu stopfen und immer unzufrieden zu bleiben und einige wenige reich zu machen. Es gab das Mitte letzten Jahrhunderts, es gibt das ganz modern. Und ich rede jetzt über was ganz kurz. Da bin ich wie einer der Bewohner von Babylon, die noch in der Gefangenschaft sozusagen sitzen und sagen, ich sehne mich nach Zion. Ja? Ich rede jetzt mal davon, dass ein moderner Teil dieses Plans ist, Menschen zu Konsumenten zu machen, dass Menschen wie Abspielgeräte funktionieren. Ja, wenn Menschen sozusagen da sitzen, wenn ich da sitze mit meinem Endgerät, mit meinem Handy und ein Video nach dem anderen hochscrolle und gucke ein paar Sekunden hier und ein paar Sekunden da und im Hintergrund werden meine Daten gesammelt, dann funktioniere ich nur als Abspielgerät für irgendwelche Dinge, aber ich bin gar nicht wach. Ich bin einfach nur ein Ding, was am Ende eingestöpselt ist und was anderen Leuten Geld bringt oder Daten oder was auch immer. Und wir haben auf der einen Seite das Königreich Gottes, in dem Menschen frei sind und wach und für Gott frei und ihre Umwelt sehen und ihre Umwelt und den Menschen begegnen können. Das ist die eine Seite. Und dem steht gegenüber das Königreich der Ablenkungen und Betäubungen. Und ich habe auch in diesem Königreich ein Mietshaus, in dem ich oft bin. Dabei ist eigentlich mein Hausrecht im Himmel. Und meine Bürgerschaft ist in der Stadt der Begegnung, wo Gott wohnt und wo ihr wohnt und wo Christus wohnt. Da ist meine Bürgerschaft. Was Gott für mich und was für dich will, ist ein Garten, in welchem wir spazieren gehen und ihm, der so Beziehung ist, begegnen. Das will Gott für dich und mich. Ich möchte mal aus dem Neuen Testament ein paar Verse nennen, so als vielleicht als Fokussierung am Ende. Petrus aus dem ersten Petrusbrief. Petrus schreibt an, das ist ein sehr kerniger Brief, der Petrusbrief. Da kommt er so rein in die Umkleidekabine nach der ersten Halbzeit. Das Spiel ist nicht so gut gelaufen, die Spieler sind erschöpft, ja, sozusagen die Glaubenden. Und er sagt, Leute, komm, wir konzentrieren uns. Es kann gut werden, es wird gut. Wir haben ein gutes Spiel, wir haben einen tollen Herrn. Ja, das ist so ein Mutmachbrief, der erste Petrusbrief. Also ein Mutmachbrief. Und da steht drin im ersten Kapitel, bemüht euch daher um klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Woher weiß dieser Petrus eigentlich, dass wir in so einer Welt leben, wo Besinnung, also wo uns das System Besinnung und den klaren Verstand rauben will? Ja? Anscheinend weiß er das. Vielleicht war es damals auch schon so. Und es ist ein allgemeines Wissen in der Psychologie, in der Medizin, dass wir in einer Welt leben, in der nüchternes Denken und Selbstbeherrschung geradezu vernichtet werden. Ja, von unserer Ablenkungsmaschinerie. Die vernichtet unser nüchternes Denken und unsere Selbstbeherrschung. Und deswegen sagt Petrus ganz prophetisch, wir sollen uns bemühen. Und es gibt gute Ideen, wie man der Ablenkung entrinnen kann. Und es braucht, glaube ich, hauptsächlich ein bisschen Entschlossenheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um der Maschine Einhalt zu gebieten. Aber dann, wenn der Abend kommt, wenn die Kräfte nachlassen, wenn die Entschlusskraft sozusagen nachlässt, dann sitze ich da zu Hause und endlich ist Ruhe. Und die Maschinerie steht da und möchte mich ablenken. Die Vororte sind still und die Bildschirme werden hell, dann ist es tatsächlich die schmale Pforte und der breite Weg für mich. Die schmale Pforte, das ist sozusagen ja, der Weg zum ruhigen Moment, zum Bleiben in Gottes Gegenwart, wirklich bei Gott ankommen. Vielleicht ein gutes Buch, Stille. Und dann gibt es die Straße, die breite Straße der Betäubung und des Zerstreuens, die ist breit und ist per Autopilot befahrbar und da sitzen wir dann. Und es geht nicht darum, dass es schlimm ist, mal Fernsehen zu gucken, gerade wenn man sich da zu zweit hinsetzt mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Ehepartner und sagt, komm, wir feiern mal hier einen Film zusammen. Es geht um Gewohnheiten. Und deswegen schreibt Petrus, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Gehorcht Gott. Das heißt, haltet euch frei für ihn. Nicht, weil ihr Angst habt, nicht, weil ihr glaubt, ihr kommt dann in die Hölle oder sowas, sondern weil ihr seine Kinder seid, weil ihr Kinder des Höchsten seid. Deswegen gehorcht ihm. Nicht, weil Menschen es so wollen, nicht, weil der Pastor es so sagt, sondern weil es euch gut tut, als Kinder des Vaters frei für ihn zu leben. Und es geht um Gewohnheiten, und das ist, finde ich, die Krux. Wenn es eine große Sache wäre, dann würden wir es alle hinkriegen. Es geht aber um Gewohnheiten. Es geht nicht um große Sünden und einzelne große Fehler, die passieren uns auch, aber das, was uns wirklich gefangen hält, das sind Gewohnheiten. Und zwar diese Gewohnheiten, die auch dann noch funktionieren, wenn ich nur noch bergab fahren kann, mit dem Fahrrad zum Beispiel, weil sie keine Energie kosten und weil ich trotzdem in Fahrt komme mit diesen Gewohnheiten. Aber dann kommt ein Moment, und davon schreibt Petrus hier, da wird uns klar und wir merken es, diese Gewohnheiten tun uns nicht gut, diese Angewohnheiten sind nicht harmlos, sie schaden mir, ich kann Gott gar nicht mehr richtig hören, auch wenn er um mich ist, ganz nah, ich kann gar nicht richtig da sein. Und dann ist es Zeit umzukehren. Damals wussten wir es nicht besser, jetzt wissen wir es besser und deswegen ist es Zeit, manchmal vielleicht umzukehren, einfach zu sagen, ich suche mir jetzt eine gute Hilfe, wie ich besser bei Gott ankommen kann, ohne sich zu verurteilen, ohne Scham, das will Gott nicht. Aber Gott bitten, hilf mir, ich will frei sein für dich. Ich will nicht belegt sein mit allem möglichen Kram, ich will frei sein für dich, ich will wie dein Kind leben. Und dann endet der Absatz von Petrus hier: Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genau wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selber gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und dann führt man ein Leben, und so sehen wir das bei heiligen Menschen, dass sie frei sind für Gott. Und es sieht von außen vielleicht aus wie moralisches Leben, aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nur vielleicht die Konsequenz. Das sind Menschen, die es wagen, frei zu sein für Gott. Das ist oft nur ein einfacher Mensch, der Gottes Ruf in die Freiheit folgt. Also ein Mensch, der sagt, ich möchte frei sein für Gott, wenn er mich anspricht, für den Gottesdienst, ihm zu dienen im Alltag. Das ist ein Mensch, der sagt, ich möchte frei sein, mein Leben als Begegnung mit Gott zu leben, mit der Liebe selbst. Ich möchte frei sein, ein Leben zu leben, was nicht betäubt und beschäftigt und abgelenkt ist. Ich möchte frei leben, Gott in jedem Moment zu dienen und zu feiern und zu lieben. Und sei es, ihn zu lieben, indem ich sage, Gott, ich kann nicht mehr, ich lege mich jetzt hin, kümmer du dich. Wir haben vorhin über heilige Menschen geredet. Wie gesagt, Heilige sind nicht besonders gute Menschen. Heilige Menschen sind besonders freie Menschen. Ich weiß nicht, wo du dir Freiheit wünschst. Da geht es nicht darum, dass du besser sein sollst, sondern dass du befreit sein sollst. Und das ist das, was Jesus für uns möchte, dass wir befreit leben. Das wünsche ich mir. Ich stelle mir vor, wie die Bewohner, wie die Israeliten, die in der Gefangenschaft waren, also in der Fremde, die nach Babel entführt waren, wie die dort sitzen und sagen, wir sitzen hier, wir wissen, was gut ist, wir können es aber nicht selber, wir bitten dich, Gott, befreie uns. Und so stehe ich auch heute vor Gott. Manchmal schmecke ich diese Freiheit und weiß, ja, genau so ist es gemeint und oft nicht. Und ich möchte sagen, Gott, hilf mir, befreie mich da, wo ich es brauche. Ein heiliger Mensch, so wie Gott das will, ist ein freier Mensch, der ist frei von Angst. Und wenn die Angst kommt, dann geht er zu Gott. Er ist frei davon, von dem Zwang, menschlichen oder teuflischen Mächten zu dienen. Er ist frei davon, was gelten zu müssen, gut dastehen zu müssen. Er ist frei auch von dem Wunsch, unbedingt glücklich zu sein. Freie Menschen sind frei auch von dem Wunsch, unbedingt glücklich zu sein. Frei für Gott, für das, was Gott mit mir, in mir, an mir erlösen will, tun will. Und das ist ein Mensch, in dem Gott auch der Welt begegnen kann. Und ich glaube, dazu möchte Gott uns einladen, wenn er sagt, seid heilig. Nicht seid perfekt, nicht seid moralisch gut, sondern seid frei. Macht euch frei für die Begegnung mit mir. Das ist doch eure Bestimmung. Ihr seid doch nicht Ihr seid doch nicht Konsumenten, ihr seid doch nicht Leute, die unterdrückt werden oder andere unterdrücken. Ihr seid doch meine Kinder. Lebt doch so. Lasst uns zusammen so leben. Lasst uns das erlernen. Ich wünsche euch und mir ganz viel Freiheit, mit Gott, vor Gott zu leben und ihn zu erleben. Amen. Und wir dürfen jetzt so eine Zeit haben, in der wir genau das machen, in der wir uns ausrichten und sagen, Gott, du bist heilig. Und ich möchte dir begegnen, ich möchte frei sein für dich und für diese wunderbare Begegnung mit dir. Und das, was wir jetzt erleben, das nehmt mit in euren Alltag. Danke, dass ihr uns jetzt im Lobpreis leitet.